Wir hören heute einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Eine alte Klosterregel. Der Orient war die Geburtsstätte des Mönchtums. In den Wüsten der Thebais lebten schon in den letzten Jahrzehnten der Christenverfolgungen Menschen, die sich aus der Welt zurückgezogen hatten. Es gab Mönche, die als Einsiedler für sich allein lebten, und Mönche, die in Gemeinschaft ein Kloster errichteten und sich eine Regel gaben. Während bei uns im Abendland die Regel des heiligen Benedikt 480 bis 550 führend wurde, gab es im Orient Mönchsgemeinschaften nach der Regel des heiligen Pachomius, des heiligen Basilius oder des heiligen Theodor des Studiten. Eine besondere Eigenart des morgenländischen Mönchtums, vor allem in Syrien, war das Stylitenleben. Der bedeutendste unter den Styliten war der heilige Simeon, der Stylit, gestorben 459. Man verstand unter Stylitismus jene Art des beschaulichen Lebens, das sich zwar in der Öffentlichkeit, aber doch in einer gewissen Einsamkeit abspielte. Der deutsche Ausdruck für Stylit heißt Säulenheiliger. Ein Stylit pflegte jaraus, jarein auf einer Säule sein Leben zu verbringen. Manche der Styliten erhöhten ihre Säule von Zeit zu Zeit. Sie lagerten oben bei Tag und Nacht, im Regen und im Wind. Die Gläubigen brachten ihnen die notwendigen Nahrungsmittel. Es waren ihrer ohne dies wenige, deren sie bedurften. Und der Stylit zog, wenn die Säule hoch war, die Gaben in einem Korb zu sich in die Höhe. Auch der Libanon hatte seine Styliten. Es gab einen Styliten in der Nähe von Damaskus, einen anderen nicht weit von Beirut entfernt. Im Osten von Gebeil sieht man noch heute auf der Höhe eine alte Kapelle, die dem heiligen Simeon geweiht ist. In ihrer Mitte befindet sich ein Säulenstumpf, der eine Höhe von 5 Meter und einen Umfang von 4,5 Meter aufweist. Dieser Säulenstumpf war zweifellos ebenfalls der Aufenthalt eines Styliten. Die Styliten genossen bei der Bevölkerung die gleiche Verehrung wie in den Zeiten der Verfolgung der Märtyrer und der Bekenner. Solange sie lebten, wandte man sich an sie, um von ihnen Hilfe für eine zeitliche Gnade zu erbitten. Nach ihrem Tod galten sie als Beschützer im Himmel. In Syrien entstanden einige der ältesten Mönchsregeln. Sie gehen auf Abraham von Kaskar 503 bis 588 und seinen Nachfolger Dadiso 529 bis 604 zurück. In einem Manuskript, das sich heute im Britischen Museum findet und dessen Entstehung in das 8. nach christlichem Jahrhundert zu datieren ist, die darin niedergelegten Verhaltungsmaßregeln sind noch älter, finden wir eine einfache Zusammenstellung von Vorschriften für die Nonnen. Sie lauten: Kanon 1. Es ist keiner Schwester gestattet, ohne Erlaubnis der Äbtissin das Kloster zu verlassen. Es ist ferner nicht erlaubt, das Kloster ohne Begleitung einer Mitschwester und ohne Ordenstracht zu verlassen. Sie hat sich nach dem Willen der Äbtissin zu richten und darf sich nur dorthin begeben, wohin sie geschickt wurde. Kanon 2. Es ist keiner Schwester erlaubt, sich in eine Herberge zu begeben und dort mit Laien zusammen zu essen und zu trinken. Es ist keiner Schwester erlaubt, an Nachtwachen bei den Festen der Märtyrer teilzunehmen, weder in noch außerhalb der Stadt. Es ist keiner Schwester erlaubt, an irgendwelchen Versammlungen und Gastmählen teilzunehmen, wenn sie an einem Wallfahrtsort der Heiligen an ihrem Festtag beten will, muss sie, wie es Kanon 1 verlangt, von einer Mitschwester begleitet sein. Kanon 3. Es ist keiner Schwester erlaubt, persönliches Eigentum zu besitzen, welches sie zum Vorwand nehmen könnte, in der Stadt herumzulaufen. Es ist keinem Fremden erlaubt, irgendeinen Gegenstand, ausgenommen ein Buch, bei einer Schwester aufzubewahren, und auch dies nur, wenn es sich um ihren Vater, ihren leiblichen Bruder, ihre Mutter und ihre Schwester handelt. Sie braucht auch dazu die Erlaubnis der Äbtissin. Kanon 4. Es ist keiner Schwester erlaubt, in der Stadt Nahrung zu sich zu nehmen. Sie darf einzig und allein Wasser trinken. Kanon 5. Es ist einer Schwester verboten, zusammen mit einem Mann zu essen, weder im Kloster noch außerhalb des Klosters. Ausgenommen, wenn es sich um ihren Vater, um ihren leiblichen Bruder oder um einen Onkel väterlicher oder mütterlicherseits handelt. Auch dann bedarf sie der Erlaubnis der Äbtissin. Es ist keiner Schwester gestattet, außerhalb des Refektoriums Brot zu essen, wenn es nicht eine Reise notwendigerweise vorschreibt. Sie hat ihr Essen immer in dem Haus, und zwar im Speisesaal, zu sich zu nehmen, wo sie sich gerade befindet. Es ist jedermann streng verboten, eine Nacht in einem Nonnenkloster zu verbringen. Kanon 6. Es ist keiner Schwester erlaubt, sich mit einem Mann allein in einem Haus aufzuhalten, sei es innerhalb oder außerhalb des Klosters. Es ist verboten, einen Mann auf der Straße anzusprechen, wenn man nicht von einer Mitschwester begleitet wird, ausgenommen, wenn es sich um den Vater oder den leiblichen Bruder handelt. Es ist den Nonnen verboten, mit den Mönchen auf den Straßen zu plaudern. Kanon 7. Es ist den Schwestern verboten, die Klausur von Männerklöstern zu betreten. Ebenso ist es den Mönchen verboten, in die Klausur der Frauenklöster zu kommen. Die Erlaubnis dazu wird einzig und allein am Sonntag dem Priester zur Feier des heiligen Messopfers erteilt. Es ist den Nonnen nicht erlaubt, die Klöster der Orientalen zu besuchen. Ausgenommen, wenn es sich um die Absolution handelt. Sie dürfen dann den ganzen Zug zusammen mit dem übrigen Volk begleiten. Es ist den Nonnen nicht erlaubt, die Einsiedlermönche in den Bergen oder die Stilliten unter dem Vorwand, ihnen milde Gaben zu bringen oder Geschenke anzubieten, zu besuchen. In jedem Kloster soll eine ältere, reife Nonne mit dieser Aufgabe betraut werden. Kanon 8. Es ist keiner Nonne erlaubt, die Taufe zu spenden, ausgenommen, wenn es sich um eine Heidin oder einen Heiden handelt. Kanon 9. Es ist keiner Nonne erlaubt, Geldgeschäfte abzuwickeln. Sie darf weder Briefe schreiben noch empfangen, ausgenommen, wenn es sich um Briefe von oder an ihren Vater, ihre Mutter, ihren Bruder, ihre Schwester, ihren Onkel oder ihre Tante handelt. Kanon 10. Es ist keiner Schwester gestattet, beim Morgen- oder Abendoffizium oder bei der heiligen Messe am Sonntag zu fehlen. Ebenso darf sie nicht das Kloster außer im Falle der dringenden Notwendigkeit verlassen und dadurch die Sonntagsmesse versäumen. Als dringliche Notwendigkeit gilt die Besorgung von Aufträgen im Dienst des Klosters. Eine Nonne, die diesen Vorschriften zuwiderhandelt, wird mit zweitägigen Entzug jeder Nahrung und des Weines bestraft. Kanon 11. Keine Nonne darf eine größere Reise unternehmen, als zu der sie ermächtigt wurde. Kanon 12. Keiner Nonne ist es gestattet, ihre Mitschwestern zu schlagen oder zu beleidigen. Tut sie es, wird sie zur Strafe einen Monat vom Gottesdienst ausgeschlossen und erhält weder Nahrung Noch ein. Kanon 13. Die Bestimmungen dieses Kanons sind im Manuskript unlesbar, dürften sich aber auf den Austritt aus dem Kloster beziehen. Die hier vorliegenden Regel besitzt einige Unstimmigkeiten. So erlaubt der Kanon 5 den Schwestern, Mahlzeiten in den Häusern zu sich zu nehmen, in denen sie sich eben befinden. Im Kanon 4 wird ihnen aber der Besuch von Privathäusern untersagt. So geht diese Regel auf eine sehr frühe Zeit mönchischen Lebens zurück. Sie ist sicher älter als die Bestimmungen, die uns vom Bischof von Edessa, Rabula, 435 nach Christus, bekannt sind. Der Kern des Klosterlebens zeigt sich aber immer wieder in den Bestimmungen zur Feier der Tageszeiten. So schreibt die Regel Bischof Rabulas im Kanon 15 vor, die Mönche dürfen nicht unter dem Vorwand einer anderweitigen Beschäftigung oder der Arbeit in jenen Stunden abwesend sein, die für die Feier des Gottesdienstes bei Tag und Nacht bestimmt sind. Im Nonnenkanon, Gesetz oder Regelbuch der Bar Ebroio 1225 bis 1286, der die gesamte vorherige Entwicklung zusammenfasst, heißt es, dann verschärfend, die Mönche und Nonnen dürfen die Gebete und das Psalmensingen weder bei Tag noch bei Nacht zu den dafür üblichen Stunden unterlassen. Charbel Machluf wird Mönch. Der Geist Gottes weht, wo er will. Der Ruf des Herrn ergeht an seinen Diener und er holt ihn mitten aus der Welt heraus. Von der Bühne des Theaters, aus der Schule der Gelehrten, von der Drehbank, vom Kasernenhof oder vom Pfluge weg. Was vermochte darum am Ende die menschlich kluge Besorgnis von Josefs Vormund, der seinen Schützling nicht dem ungewissen und harten Los eines christlichen Mönchs überantworten wollte. So brav, gehorsam und still sonst der Bub war, hier versagte er seinen Erzieher den Gehorsam. Eines Tages war Josef aus dem Elternhaus verschwunden. Er lief den Weg zum Bergkloster Anaya hinunter, 1200 Meter hoch, und klopfte an die Pforte. Den Vorsteher der Ansiedlung bat er um Aufnahme in die Gemeinschaft betender und büßender Diener des allmächtigen Gottes. Denn Beten und Büßen war schon das Ideal des jungen Josef gewesen, als er die Herde auf den Abhängen des Libanon weidete. In der Lebensbeschreibung des heiligmäßigen Mannes wird berichtet, dass eines Tages in der Heimatgegend Josefs ein fremder Mönch aufgetaucht sei, arm und elend, mit bloßen Füßen und zerrissener Kutte. Dieser Mönch erzählte dem staunenden Hirtenbuben von der Gnade völliger Armut, wenn man sein Los dem Willen des allmächtigen Gottes aufopfert. Josef war gleich davon begeistert, so begeistert, wie heute ein junger Bursche vielleicht nur von einem Fußballländerkampf oder einem Motorradrennen begeistert ist. Für mich ist das nichts, meinte er jedoch traurig. Ich bin zu jung dazu. Du musst dich nur dazu entschließen, unserem Heiland völlig zu folgen. Arm bin ich ja, verteidigte sich Josef. Wir haben alle nichts daheim und außerdem bin ich ja bloß der Hirtenbube meines Onkels. Der Mönch aber unterwies ihm darin, dass auch der ärmste Mensch noch immer Dinge besitze, auf die er um Gottes Liebe willen verzichten könne. Gefühle, Leidenschaften, Wollen und Begehren, Hatte nicht Josef gerade vorhin einem hübschen jungen Mädchen freundlich zugelächelt? Die Kleine war leichtfüßig, ebenfalls Ziegen an ihrer Seite, auf dem Pfad nach abwärts gestiegen, den der Mönch in die einsame Höhe heraufgestiegen war. Und ermahnte Josef, sich ganz dem Willen Gottes anzugehen. Das hatte er nunmehr getan. Er wollte es ganz tun. Darum machte es nichts aus, dass schon 2 Tage nach seiner Aufnahme im Kloster der Onkel und die Mutter vor der Pforte erschienen und ihren Sohn und Neffen zurückholen wollten. Er müsse doch Vernunft annehmen, meinte Onkel Tanius. Aber Josef war nicht mehr von seinem Entschluss abzubringen. Die nächsten Verwandten mussten unverrichteter Dinge wieder heimkehren. Die Mutter war die erste, die den Willen Gottes mit ihrem Sohn erkannte und sich in diesen Willen fügte. Gottes Wille soll geschehen, erklärte sie, als sie das Vergebliche ihrer Bemühungen eingesehen hatte. Der junge Josef aber blieb im Kloster Anaia zurück.
Fossibus in vis caritas, et sinita limitum sinum. Tu sacriformis morere, Christus pater
neuen Studium. Auch der Priester muss lernen. Auch der Mönch darf sich nicht bloß auf sein Gefühl verlassen, ohne in der Wissenschaft vom Glauben, der Theologie unterrichtet zu werden. So musste sich Charbel Machluf nach seinem Eintritt in die Klostergemeinschaft von Anaia mit vielen Dingen beschäftigen, die ihm bisher unbekannt geblieben waren. Der Abt von Anaia wünschte, dass der junge Novize Charbel Machluf war bald nach seinem Eintritt in Anaia als Novize, das heißt als regelrechter Aufnahmebewerber in den Orden eingekleidet worden, ein ordentliches Studium aufnehme. Er sollte kein unwissender Mönch bleiben, verachtet und verlacht von den Gegnern des Glaubens. Darum befahl er ihm, auf die Schule des heiligen Cyprian nach Quifan zu gehen. Der junge, glaubenstreue Mönch gehorchte dem Befehl seines Oberen so eifrig, wie er den früheren Anordnungen nachgekommen war. Harte Arbeit hatte ihm nie etwas ausgemacht. Was scherte er sich darum, wenn er in aller Morgenfrühe aufstehen und Holz spalten und Feuer bereiten musste? Was machte es ihm aus, wenn er auf den Feldern des Klosters pflügte und säte? Das war er ohne dies von daheim gewohnt. Selbst als der Abt eines Tages befahl, den jungen Josef anstelle eines Ochsen vor den Pflug zu spannen, zog Machluf willig und ohne Beschwer das Gerät durch das Feld. Er fand an dem Befehl des Abtes nicht besonders. Im Libanon musste oft bei armen Familien, die sich keine Zugtiere leisten konnten, ein Glied der Familie dessen Stelle versehen. Hatten übrigens nicht die Muslims gefangene Christen unter Hohn und Spott gleichfalls vor den Pflug gespannt? Der Novize des Klosters von Anaia nahm auch dies hin, als dem Willen Gottes angemessen, ihm durch den Abt und Oberen verkündigt. In gleicher Weise hatte es ihm nichts ausgemacht, dass er auf karge Kost gesetzt worden war. Er mied den Fleischgenuss, seitdem er im Kloster weilte. Seine Nahrung bestand aus ein paar altbackenen Brotfladen, die keiner der Brüder mehr essen mochte. Das war Abtötung, und das war vollkommener Gehorsam, den er bei seinem Eintritt zu Anaia gelobt hatte. Und dabei fand er nichts Eigenartiges und Lobenswertes daran. Er hätte die Augen groß aufgemacht, hätte er bemerkt, dass man um dieses Lebenswandels Willen schon jetzt anfing, von ihm zu sprechen. Dies war auch der Grund, warum er nun mit dem Studium beginnen musste. Der kluge Klostervorsteher erkannte, dass in Josef ein Mönch besonderer Art heranreifte, und den wollte er an den Platz stellen, wohin er gehörte. Wir haben ja schon gehört, dass im morgenländischen Mönchstum nicht wie im Abendland die Priestermönche die Mehrheit unter den Insassen eines Klosters ausmachen. Der Auftrag, sich für die heilige Weihe vorzubereiten, war eine besondere Bevorzugung von Seiten des Abtes. Die Theologie der morgenländischen Kirche ist wohl in einer anderen Sprache geschrieben als die der lateinischen, aber sie ist nicht weniger tief und wahr. Insbesondere hat die syrische Kirche im Verlauf ihres Bestehens eine reiche christliche Literatur hervorgebracht, die es jetzt zu beackern galt. Da waren die Schriften des heiligen Ephraim, des Syrers, an denen die Mönche von Anaia besonders hingen. Geht doch auf das Werk dieses großen Mannes ein Teil der maronitischen Literatur zurück. Sie nennen ihn die Harfe des Heiligen Geistes. Er war insbesondere ein Verehrer der Gottesmutter, und wir haben in seinen Schriften viele tausend Verse zur größeren Ehre der unbefleckten Jungfrau und Gottesgebärerin. Ein solches Studium freute den jungen Novizen. Er hegte, wie alle Bewohner des Libanon, eine überaus große Verehrung für die heilige Jungfrau. Die Maroniten verehren sie unter dem Namen der lieben Frau vom Gebirge Libanon. In jedem christlichen Haus ist ein Bild von Maria anzutreffen. Der Maimonat wird in allen Dörfern und Städten mit einer Innigkeit und Glaubenskraft begangen, die den europäischen Christen in tiefes Staunen versetzen. Später, als Priester, feierte Machluf am liebsten die Messliturgie der heiligen Jungfrau. Er war fest davon überzeugt, dass sie unfehlbar den rettet, der sie verehrt. In dem maronitischen Messformulare heißt es während der Konsekration von Brot und Wein: Mutter unseres Herrn Jesus Christus, bitte für mich bei deinem eingeborenen Sohn, auf dass er mir Verzeihung meiner Sünden gewähre und aus meinen armen und sündigen Händen dies Opfer annehme, an diesem Altar in meiner Schwäche dargebracht. Beschütze mich in deinen Gebeten, o heilige Mutter. Und in den Abendhymnen des ersten Sonntags klingt das Lied: Gebenedeit seist du, o Maria, und gebenedeit ist deine glorwürdige Seele, die du in deiner Glückseligkeit so weit vor allen Heiligen hergehst. Gebenedeit seist du, denn du hast ihn getragen, ihn geliebkost und ihn geliebt, als kleines Kind ihn, den Allmächtigen, der die Erde in seinen Händen hält. Und weiter heißt es: Gebenedeit seist du, denn deinem Schoß entsprang der Erlöser gleich blendenden Licht. Er kettete Satan und gab Frieden seiner Welt. Gebenedeit seist du, denn dein keuscher Mund ruhte auf den Lippen dessen Glorie sich widerspiegelt in den Gesichtern der Seraphim. Aber wir sind doch nicht so weit. Als der junge Josef von seinem Oberen zum Studium gesandt wurde, ermahnte ihn dieser: Du gehst jetzt nach Kfifan. Tagsüber wirst du deinen Studien obliegen. Nachts aber sollst du dich nützlich machen, soweit es deine Kräfte erlauben. Wir werden hier für dich beten. Der junge Novize beugte demütig seine Knie vor dem Abt und küsste seine Hand. Ich werde deine Gebote gehorsam sein, erwiderte er. Ich brauche nur wenig Schlaf. Das Gebet erfrischt mich an seiner Statt. Der Lehrer des jungen Josef wurde ein anderer heiliger mäßiger Priester der maronitischen unierten Kirche P. Nematalla al-Kafri. Die Bevölkerung der Umgebung von Kfifan nannte ihn bereits zu Lebzeiten den Heiligen. P. al-Kafri Caffrey glaubte, dass ihm der neue Schüler durch Gottes Vorsehung gesandt worden sei. Er erklärte ihm, ich werde als alter Mann bald sterben und meine Gedanken sind schon auf die Vereinigung mit Gott, dem Allmächtigen, gerichtet. Darum hat er dich zu mir geschickt. Die Fackel der rechtgläubigen Lehre, die meinen müden Händen nunmehr entgleiten will, sollst du aufnehmen und weitertragen. Leider sind wir über die einzelnen Teile dieses Lebensabschnittes von P. Machluf nur mangelhaft unterrichtet. Niemand ahnte damals noch die kommende Bedeutung des jungen Mannes, es sei denn P. al-Kafri selbst, und auch wenn sie jemand geahnt hätte, bestand noch keine Gewohnheit, Lebenserinnerungen zu verfassen oder Tagebücher zu führen. Wir können uns das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler so vorstellen, wie es überall in den morgenländischen Christgemeinden der Fall zu sein pflegt. Ein erfahrener Mann zieht einen jungen Menschen als seinen geistigen Nachfolger heran. Vielleicht sammelt er sogar eine ganze Menge von Schülern um sich. In der russischen Kirche ist diese Art des geistigen Verkehrs von älteren und jüngeren Männern als Startzentrum wohl bekannt. P. al-Kafri hatte recht gesehen. Er starb bereits am 14. Dezember 1859, wenige Monate nachdem sein Schüler Machluf im April des gleichen Jahres aus den Händen des Bischofs Yusef al-Marid die Priesterweihe empfangen hatte. P. Machluf war damals 31 Jahre alt. Das ist ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon, das Leben des heiligen Charbel Machluf», geschrieben worden vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.